Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Zeitenwende. Dieses Wort hat Bundeskanzler Scholz Anfang dieses Jahres, nachdem im Februar der Krieg in der Ukraine losging, geprägt. Zeitenwende. Wir haben so einige im Gebet Krisen genannt bekommen. Der Peter hat sie im Gebet aufgeführt. Da wollen wir jetzt gar nicht stehen bleiben. Ich habe so den Eindruck, wenn man so das Volk in Augenschein nimmt, dann stelle ich fest, da ist in letzter Zeit Unsicherheit aufgekommen. Da sind Ängste da. Gewisse Ratlosigkeit. Wie geht es weiter? Wenn das nur aufhören würde mit dem Krieg. Dass woanders auch noch Kriege sind, da spricht kein Mensch mehr. In Jemen ist ein Krieg, in Syrien ist ein Krieg und weiß was ist los. Ich glaube, dass Offenbarung 5 uns hier Hilfestellung gibt. Und ich lese dieses Kapitel, aber nicht auf einmal, sondern ich fange mal an. Offenbarung 5 ist in der Lutherbibel überschrieben mit das Buch mit den 7 Siegeln. So könnte man ja die ganze Offenbarung auch überschreiben. Das Buch mit den 7 Siegeln. So manches ist doch da, was man beim ersten Lesen gar nicht so ohne weiteres versteht. Ich lese mal die ersten 7 Verse. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Man würde vielleicht besser sagen, ein Pergament. Beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich, sprich Johannes, der Jünger Johannes, ein alter Mann, auf Patmos verbannt, und ich, Johannes, weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, nämlich Jesus, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und wer saß auf dem Thron? Gott, der Allmächtige. Wer etwas von der Größe dieses Gottes und dieses Thrones mal lesen will, der schlage mal auf Offenbarung 4 und lese das. Heute am Sonntag kann man das ja machen. Da wird dieser Gott geschildert in seiner ganzen Gewalt und Größe und Herrlichkeit. Es geht um das Buch mit den sieben Siegeln. Offenbarung 5 führt uns hinein, wir tun einen Blick in den Himmel. Also nicht auf die Erde mit ihren Krisen, mit ihren Problemen, mit dem, was uns beschäftigt. Wir haben, wenn wir Offenbarung 5 lesen, einen Blick in den Himmel. Sie brauchen jetzt nicht nach oben gucken. Ja? Der Himmel ist ja nicht da oben. Der Himmel ist überall. Ist eine andere Dimension. Wir sehen ihn nicht. Wir meinen auch jetzt nicht den schönen blauen Himmel heute und die Sonne. Aber ein Blick in die unsichtbare Lichtwelt Gottes. Und da sehen wir Gott auf seinem Thron, umgeben von einer Vielzahl von Engeln, von 24 Ältesten, von vier Gestalten, darüber könnte man viel sagen, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Und der hat ein Buch in der Hand, außen und innen beschrieben, versiegelt. Und jetzt wird einer gesucht, der das in die Hand nehmen kann und öffnen kann. Johannes weint, weil keiner da ist, bis da plötzlich einer in das Auge tritt, in unser Auge. Ist mit zwei Namen genannt, das Lamm aus dem Stamme Juda und, nein, der Löwe aus dem Stamme Juda und das Lamm, das geschlachtet ist. Ein Bild für Jesus. Löwe aus dem Stamme Juda, machtvoll, kräftig, Löwe als König der Tiere. Aber in Offenbarung 5 geht's nicht so sehr um den Löwen, sondern um das Lamm, das geschlachtet ist, um Jesus Christus. Ja, wenn Golgatha nicht wäre, da wäre niemand von uns hier. Wenn Golgatha nicht wäre, dann gäb's keinen Heilsplan Gottes. Von diesem Jesus, von dem Lamm, ist hier genannt, ich habe es gelesen, es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Was heißt das? Sieben ist die Vollzahl in der Bibel. Sieben Hörner. Hörner in der Bibel deutet auf Macht, auf Vollmacht. Dieses Lamm ist ausgerüstet mit totaler Macht und Größe. Er hat alles in den Händen. Merken Sie Zeitenwende unserer Zeit, Ratlosigkeit, auch bei den Politikern. Da ist einer da, der hat sieben Hörner und sieben Augen, heißt, der hat einen vollen Durchblick. Als Autofahrer sagen wir manches Mal, ach, da hätte ich doch noch auf der Seite oder hinten noch ein Auge haben sollen. Das Lamm hat sieben Augen, also volle Macht, voller Durchblick. Stichwort Zeitenwende, ja. Er weiß, was das für eine Zeit ist. Er weiß, was auf uns zukommt. Und nun wird das Buch diesem Lamm übergeben und er öffnet es. Jetzt wollte man gerne wissen, was steht denn da drin? Wissen Sie es? Ich habe uns leider nicht gesagt, da steht gar nichts drin vom Inhalt dieses Buches. Aber ich glaube, und viele Ausleger sagen, da steht der ganze Weltenplan, Heilsplan Gottes von den Uranfängen bis zu dem letzten Ziel. Uranfänge. Ja, was waren die Uranfänge? Nicht die Erschaffung des Weltalls mit dem Urknall. Ihr Schüler, gell? Das müsst ihr doch lernen, Urknall. Ja, lernt das doch. Wer hat den Knall ausgelöst? Ich sage, den hat Gott ausgelöst. Wenn es so sein soll mit dem Knall, dann hat es Gott gemacht. Das ging nicht voll allein. Also, das war aber nicht der Anfang. Der Anfang ist Gott von Ewigkeiten her. Können wir uns nicht vorstellen. Und dann steht in Psalm 2, Vers 7, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Wen hat er denn gezeugt? Seinen Sohn, Jesus, vor undenklichen Zeiten in der Ewigkeit, steht im Psalm 2. Also, so hat's angefangen. Längst bevor die Schöpfung, die Erschaffung des Alls passierte. Und ich glaube, das steht alles in diesem Buch mit den sieben Siegeln, das Jesus eröffnen kann. Er hat die ganze Weltgeschichte, das äußere Geschehen, das wir mitbekommen, was uns zusetzt, in seiner Hand. Er hat aber auch den ganzen Heilsplan in der Hand, diesen wunderbaren Heilsplan, an dem wir alle hängen, mehr oder weniger. Wir hätten keine Chance sonst, mit Gott in Verbindung zu treten, wenn Jesus nicht da wäre, wenn er nicht am Kreuz für uns gestorben wäre. Was ist eigentlich das Ziel dann? Ich habe gesagt, der Anfang ist Gott von Ewigkeit. Man könnte sagen, und das Ziel ist auch Gott von Ewigkeit. Das sagt uns aber die Bibel auch noch was. Und Ditzinger sind gute Bibelleser. Ich lese mal, was das Letzte aus ist. Das Letzte lesen wir nicht in der Offenbarung. Da lesen wir auch sehr viel über die künftige Zeit. Und da kommt ja noch einiges auf uns zu. Da kommt noch einiges auf zu, als auch an Zeitenwende. Also eins kann man sicher sagen, wenn man die Offenbarung liest, die Welt wird nicht immer besser und die Menschen werden nicht immer humaner. Da kommt noch einiges an Gerichten auf uns zu. Das wissen die Bibelleser. Ob wir da noch leben oder nicht, ob Jesus da schon wiedergekommen ist, das wissen wir im Einzelnen jetzt noch nicht. Was ist das Ziel? Ich lese mal ein paar Verse aus 1. Korinther 15. Da glaube ich, ist die letzte Zielansage drin. Ich lese mal nach der Übertragung Hoffnung für alle und fange an mit Vers 22. Bibelleser wissen, 1. Korinther 15, was für ein Kapitel? Auferstehungskapitel. Ja, die Irina weiß das natürlich. Ja. Also, ab Vers 22. Doch alle, die Christus nachfolgen, werden durch ihn zu neuem Leben auferweckt. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erster ist Christus auferstanden. Wenn er wiederkommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn Jesus Christus, seinem Vater die Herrschaft über diese Welt, man könnte ihr auch sagen, über den Kosmos übergibt. Christus wird so lange herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unterworfen hat. Als letzten Feind wird er den Tod vernichten. Wenn nun Christus der Herr über alles ist, dann bedeutet dies natürlich nicht, dass er auch Herr über Gott ist, von dem ja alle Macht ausgeht. Und jetzt kommt die Zielaussage. Wenn aber zuletzt Christus der Herr über alles ist, dann wird er als der Sohn Gottes sich seinem Vater unterordnen, der ihm diesen Sieg geschenkt hat. So wird Gott über alles der Herr sein. Können wir uns das vorstellen? Sagt die Bibel. Warten wir es ab. Das kommt so. Zeitenwende. Ja, unsere kleine Zeitenwende da unten ist fast lächerlich im Blick auf dieses Buch mit sieben Siegeln, wo der ganze Weltplan, der ganze Heilsplan Gottes beschrieben ist. Das war das Buch mit den sieben Siegeln, mit einem kleinen Einblick. Müsste man noch viel dazu sagen. Ich lese jetzt weiter aus Offenbarung 5, ab Vers 8. Und als Jesus das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Das wäre ein zweiter Teil. Also im ersten Teil von Offenbarung 5, die Geschichte mit dem Buch mit den sieben Siegeln. Keiner ist da, der das aus Gottes Hand nehmen kann. Nur Jesus, der Löwe aus Juda, das Lamm, das geschlachtet ist, kann es nehmen, kann es öffnen. Und wir merken schon an der Stelle, wenn das Thema heißt, wer hat das Weltgeschehen in der Hand? Nicht nur das Weltgeschehen, auch das Heilsgeschehen. Dann merken wir schon, das sind nicht ein paar starke Leute. Das ist nicht ein Präsident Putin oder Xi oder Biden oder wie sie auch heißen. Das sind ganz kleine Persönchen dem gewaltigen Gott gegenüber. Jesus, dem Löwen aus Juda. Er kann's öffnen. Er hat auch unser persönliches Leben in der Hand. Ich weiß jetzt nicht, wie es jedem Einzelnen geht, ob er auf die nächste Rechnung, Gasrechnung wartet, Stromrechnung wartet, ob er merkt, Mensch, wenn ich einkaufe beim Edeka oder beim Aldi oder wo auch immer, das Ding wird immer teurer. Da ist einer, der hat das in der Hand. Der lenkt das. Und das gibt mir ein Stück weit Gelassenheit. Das ist ein Trost für mich, dass ich nicht ausgeliefert bin dem Geschehen dieser Welt, das keiner so richtig in der Hand hat, sondern dass über all dem ein mächtiger, gnädiger, herrlicher Gott und sein Sohn Jesus Christus waltet. Jetzt muss ich an der Stelle sagen, wenn ich jetzt da außen Leute frage, was fängst du mit Jesus an? Vor kurzem wurde gesagt, dass in Deutschland weniger als 50% noch in einer Konfession sind. Also weniger als 50% sind heute noch evangelisch oder katholisch. Hat ja früher zum guten Ton gehört. Ja. Als ich meine erste Stelle antrat, hat der Chef zu mir gesagt, was sind Sie, evangelisch? Ja, ich bin evangelisch. Ja, ich bin katholisch, aber das ist ja egal. Hauptsache, man ist etwas. Ja, hat er damals gesagt. Das war schon Jahrzehnte her. Ja, also so kann man heute nicht mehr kommen. Das heißt doch heute, dass viele Leute vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Ich wiederhole. Die haben nicht nur Gott vergessen, diesen allmächtigen Gott und dieses Lamm, und diesen Löwen, Jesus Christus, sondern die haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Verstehen Sie das? Die haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. So ist heute ein Großteil unserer Gesellschaft, dann muss ich immer sagen, was machen die armen Leute jetzt in unserer Zeit, wo man merkt, es wird schwieriger, es wird kritischer, es kommen zunehmend Krisen auf uns zu. Wie verhalten die sich da? Ja, entweder sagen sie, ja, wir werden schon sehen, wir werden schon durchkommen, wir werden schon Glück haben, wir tun halt unser Bestes und versuchen unser Geld ein bisschen zu sichern, wie auch immer. Aber das ist doch keine Lösung. Ich bin dankbar, dass ich weiß über meinem Leben und über dem Geschehen dieser Welt und im Heilsgeschehen, da wacht einer mit sieben Augen und sieben Hörnern, voller Durchblick, volle Gewalt. Jetzt, das war eine Wiederholung vom ersten Teil, der zweite Teil möchte ich noch kurz wiederholen. Als ich gelesen habe, da heißt es, er nahm das Buch und dann kommt von dem Lamm und die Leute haben sich niedergeworfen, über die Leute kommen wir nachher noch zu sprechen. Und da heißt es, der hat viele Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Nationen. Das heißt, es gibt Gotteskinder, es gibt Brüder und Schwestern, die dieses Lamm erkauft hat. Jetzt würde ich gerade mal fast ein bisschen frech fragen, sind Sie sicher, ob Sie dazugehören? Würden Sie mal strecken? Wer sagt, ich gehöre zu Jesus, ich bin von Gott erkauft, also ich darf strecken, nicht weil ich ein anständiger Kerl bin, da müsst ihr meine Frau fragen. Aber es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Und wer jetzt nicht gestreckt hat, weil er sich vielleicht geniert hat oder weil er es nicht sicher weiß, dann darf er heute noch wissen, das Lamm hat nicht nur die Anständigen, sondern ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Für die, die schon längst gestorben sind und für die, die noch nicht geboren sind. Er ist für alle gestorben und ich brauche dieses Geschenk nur annehmen, aufpacken, vertrauen. Ja, so ist's. Das dürfen wir machen und das sollten wir machen. Wir sollten nicht rausgehen, ohne die Tatsache zu sagen, ja, Herr Jesus, du Lamm Gottes, du bist auch für mich gestorben. Ich nehme dich auf in mein Leben. Ich brauche dich auch in unserer Zeit. Ich brauche dich als den, der mein Leben trägt und mein Leben führt. Jetzt ist also von diesen Menschen die Rede. Ich habe ja gerade gefragt. Es sind also sehr viele, die gestreckt haben. Ich habe nicht gezählt. Und da steht in unserem Text, und hat sie zu Königen und Priestern gemacht. Wären Sie gerne König? Also vom Lamm erkauft zu Königin gemacht. Wären Sie gerne einer? Ganz vorne, ganz oben dran, der angibt, wie es gemacht wird. Ja, wenn wir Jesus fragen, der wird ja bezeichnet in der Bibel als König aller Könige. Der kam auf diese Welt, wie er sagt, nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Also, jetzt sieht es anders aus, ja. Ich möchte also gern ein König sein, so wie Jesus, der nicht dasteht, um anderen zu befehligen, sondern der dienen möchte in seiner Umgebung, in seinem Kreis, wo er tätig ist, ob jung oder alt, zu Königen gemacht. Sollte uns vielleicht auch neu aufgehen durch diesen Text, was ist unsere Aufgabe hier? Er hat uns erkauft. Nicht damit wir sagen, ja, jetzt weiß ich, dass ich in den Himmel komme, alles klar, jetzt kann ich hier leben, wie ich will, sondern er hat uns zu Königen gemacht, die dienen, die bereit sind, für andere da zu sein, ihnen beizustehen, er zu ermutigen, vielleicht mal ein Telefongespräch zu führen, vielleicht mal eine Hilfeleistung oder wie auch immer. Wir haben genug Möglichkeiten. Und er hat sie gemacht zu Priestern. Wollen Sie auch mal gerne ein Priester sein? Mit einem schönen Priestergewand? Vorne dran stehen? Alle Leute hören zu, was ich sage? Ja, Priester. Priester wird hier in Verbindung gebracht mit den Gebeten. Mit den Gebeten und wir haben gelesen von dem Rauchwerk. Unsere Gebete sind wie ein Rauchopfer, das vor Gott kommt. Haben wir gelesen. Priester sind also Leute von Gott erkauft, die für andere einstehen, die für andere bitten, beten, danken, für Glauben, für Bitten. Und wir merken, in diesem Kapitel ist die Bedeutung des Gebets ganz neu herausgestellt. Ich weiß nicht, wie Ihr Gebetsleben ist. Jetzt könnte ich mal wieder fragen. Ich frage nicht, wer betet von Ihnen? Da würden fast alle strecken. Wer würde sagen, ich weiß, Gebet ist ganz wichtig. Ich habe den Eindruck, ich könnte hier noch zunehmen. Ich könnte noch fleißiger werden in der Fürbitte. Ich könnte noch zunehmen in der Anbetung. Nicht bloß am Sonntag, wenn wir Anbetungslieder singen, sondern mitten im Alltag. Also wir strecken jetzt nicht, ja. Aber mir war es ganz wichtig in Offenbarung 5, da steht also von dem Rauchwerk, von dem Rauchopfer der Gebete. Das ist mir neu bewusst geworden. Also wenn ich bete, dann sind wir mal ehrlich, ich sehr viel bitte für mich persönlich im Gebet. Auch das darf sein. Gott freut sich, wenn ich ihm sage, was mich beschwert. Aber der Dank, die Anbetung, die liebevolle Hingabe im Gebet an diesen gewaltigen Gott, das ist wie ein Rauchopfer, das der Priester bringt. Das war für mich der zweite Punkt, der war aber sehr wichtig. Das Lamm hat erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Nationen für Gott erkauft, zu Königen zu dienen, zu Priestern zu beten, für andere da zu sein, so wie es Gott mir sagt und möchte, jeder in seinem Bereich. Und noch ganz kurz etwas Drittes. Wir haben in diesem Kapitel drei Sprech- und Gesangschöre der Anbetung. Lobpreis. Also wenn einer sagt, das gefällt mir nicht, da die vielen Lieder. Was mir nicht gefällt bei den vielen Liedern, wenn ich nicht mitsingen kann, das gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Aber gut, da müsste man schöne Lieder eben immer mal wieder singen, dass man die auch mitsingen kann. Aber drei Lobpreisköre, Sprechchöre. Erster, vier Gestalten, 24 Älteste fallen nieder vor dem Lamm und jetzt kommt ihr Lobpreis. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch. Also es ist ein Lobpreis im Blick auf den gewaltigen Jesus Christus. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Grund zur Anbetung. Grund zum Lobpreis. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Das war der erste Chor. Das waren 4 plus 24 sind 28 Leute. Überschaubarer Chor. Jetzt kommt ein zweiter Chor. Der ist ein bisschen größer. Der passt nicht da rein. Und ich sah und ich hörte eine Stimme, ein Sprechchor, vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. Auf geht's, Mathematiker. Wir haben zwar jetzt Ferien. Wie viel gebt ihr mir? Viel tausend mal tausend? Ist das mehr als 1 Million? Ah, freilich. Tausend mal tausend sind 6 Stellen, ist 1 Million. Und viel tausend mal tausend, das sind also viele Millionen. Wenn man sich das vorstellt, an Engeln, die stehen um den Thron Gottes und das Lamm ist in der Mitte. Und was sagen die? Die sprachen mit großer Stimme, zweiter Lobpreischor, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Jetzt kommt der letzte Chor, der ist noch größer. Jedes Geschöpf, da bist du auch dabei, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt und Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind doch mächtige Lobpreischöre. Und da steht ganz am Schluss, und die vier Gestalten sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und wir sagen auch Amen. Und wollen im Anbeten bleiben. Ich darf noch beten. Wir staunen, du großer, mächtiger Gott und Vater, und geben dir alle Ehre wie damals und wie immer noch und in alle Ewigkeit, diese Gestalten, diese Engel und die Geschöpfe. Du bist würdig zu nehmen
alle Ehre, alle Macht, alle Herrlichkeit. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen. Danke für dein Werk am Kreuz und die Auferstehung und für alles, was du getan hast. Danke für den wunderbaren Heilsplan, in den wir eingebunden sind. Es ist dein Geschenk, wenn wir deine Kinder sein dürfen. Und so wollen wir dich loben und dich auch bitten für unser Weltgeschehen, wo so viel Ratlosigkeit, Unsicherheit, Sorge, gar Angst sich breit machen. Wir wollen uns das heute von diesem Kapitel sagen lassen, dass da einer da ist, der die volle Macht und den vollen Durchblick hat über dieses Weltgeschehen. Und das gibt uns inneren Frieden, Trost und Hilfe. Und dafür danken wir dir. Und auch wir hier in diesem Raum wollen am Ende einstimmen in dieses Lob und dir alle Ehre geben und deinen Namen erheben. Amen.